Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einem sehr persönlichen Auftritt hat sich Papst Benedikt XVI. Von den Gläubigen verabschiedet. Bei seiner letzten Generalaudienz bedankte sich der 85-Jährige dafür, dass sein angekündigter Rücktritt mit Respekt und Verständnis aufgenommen worden sei. Menschen aus aller Welt waren auf den Petersplatz nach Rom gekommen, um den Papst bei seinem letzten öffentlichen Auftritt zu sehen. Morgen Abend endet sein Pontifikat.
Entspannt und gelöst ist Benedikt XVI., als er zum letzten Mal mit seinem offenen Jeep durch die Menge fährt. Jeder kann sehen, dass ihm eine schwere Last von den Schultern fällt. Während der Generalaudienz auf dem Petersplatz gewährt der Papst ungewöhnlich persönliche Einblicke. Wer den Petrusdienst übernimmt, hat keine Privatsphäre mehr. Er gehört immer und völlig allen, der ganzen Kirche. Sein Rücktritt bedeute jedoch nicht, dass er sich ins Privatleben zurückziehen werde. Er habe, so Benedikt, das Kreuz Jesu nicht verlassen und werde den Weg der katholischen Kirche auch weiterhin mit seinem Gebet begleiten. Der 85-Jährige begründet noch einmal seine Entscheidung zurückzutreten mit seinen schwindenden Kräften.
Schließlich danke ich allen, dass ihr meine Entscheidung, die ich vor dem Herrn zum Wohl der Kirche getroffen habe, mit Respekt und Verständnis aufgenommen hat.
Er zeigt sich zuversichtlich, dass die katholische Kirche Krisen überwinden werde. Und davon hatte Benedikt nicht wenige. Der Missbrauchsskandal, die erzkonservativen Piusbrüder oder Wattileaks, der Verrat durch den Kammerdiener des Papstes Paolo Gabriele, der geheime Vatikan-Dokumente gestohlen hat. Diese schweren Zeiten verglich Benedikt mit einem Sturm auf dem See von Galiläa. Aber ich habe immer gewusst, dass Gott mit an Bord ist, dass das Schiff der Kirche nicht mir oder uns gehört, sondern ihm, und dass er es nicht wird untergehen lassen. Nach seiner Ansprache genießt Benedikt den Jubel und Zuspruch der gut 100.000 Gläubigen, die diese letzte Generalaudienz Benedikts nicht versäumen wollten. Morgen an seinem letzten Arbeitstag verabschiedet sich der Papst von den Kardinälen. Anschließend zieht sich Benedikt zurück nach Castel Gandolfo, dann ist er Papst Emeritus.
Hintergründe und Analysen zum Papstrücktritt finden Sie bei uns im Internet auf tagesschau.de. Der Deutschlandbesuch von Italiens Staatspräsident Napolitano steht ganz im Zeichen des Wahlausgangs in seinem Land. Schon bald nach seiner Rückkehr wird Napolitano den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen müssen. Doch die Parteienbündnisse stehen ohne klare Mehrheiten da. Mit großer Spannung wird deshalb der politische Teil des Staatsbesuches morgen in Berlin erwartet. Für Irritationen am Rande sorgte SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück mit Äußerungen über die Kandidaten Berlusconi und Grillo.
Italien ist empört. Die Zeitungen haben die Äußerungen des deutschen Kanzlerkandidaten morgen auf der ersten Seite. Steinbrück hatte gestern auf einer Parteiveranstaltung den Ausgang der Wahlen in Italien recht drastisch kommentiert.
Ich teile die Sorgen und auch einen gewissen Frust über das Ergebnis der Wahlen in Italien. Bis zu einem gewissen Grade bin ich entsetzt, dass zwei Clowns gewonnen haben.
Italiens Staatspräsident Napolitano, der selber weder Ex-Regierungschef Berlusconi noch Newcomer Grillo politisch nahesteht, hat daraufhin ein Treffen mit dem SPD-Kandidaten abgesagt. Kritik an Steinbrück kommt von den Berliner Regierungsparteien.
Herr Steinbrück hat die italienischen Wählerinnen und Wähler beleidigt und damit erneut Deutschlands Ansehen schwer beschädigt.
Nun, über Berlusconi hat jeder von uns seine eigene Meinung. Und dennoch stelle ich fest, man muss sich nicht auf das Niveau seiner Gegner herabbegeben.
In der eigenen Partei findet man die Formulierung des Kandidaten auch nicht so ganz gelungen, unterstützt Steinbrück aber inhaltlich.
Er hätte auch formulieren können, dass zwei Leute gewählt wurden, die offenbar Schwierigkeiten haben im Umgang mit demokratischen und rechtsstaatlichen Regeln. Das ist viel gravierender als der liebevolle Begriff Clown.
Und Steinbrück selber sagt heute:
Ich habe gestern eine Veranstaltung gehabt, die nannte sich Klartext. Und ich habe Klartext geredet. So, nichts anderes. Und insofern habe ich das auch nicht wieder zurückzunehmen.
Napolitano hat inzwischen mit Steinbrück telefoniert. Morgen wird er in Berlin mit der Bundeskanzlerin reden über die schwierige Regierungsbildung in Italien und die Auswirkungen auf den Euro.
Bund und Länder haben sich nach langen Verhandlungen über ein neues Meldegesetz verständigt. Der im Vermittlungsausschuss gefundene Kompromiss trägt Bedenken von Datenschützern Rechnung. Ämter sollen Meldedaten nur mit ausdrücklicher Einwilligung der Bürger an Firmen weitergeben dürfen. Ein erster Entwurf hatte Betroffenen lediglich ein Widerspruchsrecht eingeräumt und damit für viel Kritik gesorgt.
Wer wo wohnt, das wissen die Meldeämter ganz genau. Aber auch andere wüssten es gern, Unternehmen etwa. Adressdaten sind beispielsweise gut fürs Werbegeschäft. Unter ganz bestimmten Bedingungen können die Meldeämter Daten weitergeben oder verkaufen. Bund und Länder haben sich im Vermittlungsausschuss verständigt. Danach müssen die Bürger demnächst gefragt werden und ausdrücklich zustimmen. Diese Zustimmung einholen soll die Meldebehörde oder das Unternehmen selbst. Und sind die Daten ausschließlich für einen Zweck bestimmt, müssen sie danach gelöscht werden.
Das ist ein Stück weit Ergebnis einer sehr sinnvollen und längeren Diskussion, sodass wir auch die zu Recht vorhandene Sensibilität der Bürger im Punkto Datenverarbeitung aufgenommen und umgesetzt haben.
Damit sind wir den Datenschutzinteressen der Bürgerinnen und Bürger gerecht geworden und haben den Angriff der Datenhändler auf das Meldegesetz zurückgewiesen.
Vereinbart sind auch Kontrollen bei den Unternehmen, damit die sich tatsächlich an die Vorschriften halten. Ansonsten droht Bußgeld.
Wir brauchen diese Kontrolle. Flächendeckend werden wir das nicht schaffen. Und deswegen muss es unangemeldete Stichproben geben.
Verbraucher und Datenschützer sehen zwar immer noch Möglichkeiten für Missbrauch, finden den Kompromiss insgesamt aber gut.
Die Einigung gilt als Erfolg, den jetzt alle Beteiligten für sich beanspruchen. Hinter den Kulissen war es ein zähes Verhandeln. Wirtschaftsinteressen auf der einen Seite, Datenschutz auf der anderen. Kommt das Gesetz durch Bundestag und Bundesrat, kann es in 2 Jahren in Kraft treten.
Die zahlungsunfähige Frankfurter Rundschau kann vorerst weiter erscheinen. Das Bundeskartellamt stimmte einer Zusammenlegung mit dem Verlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu. Der Verlag will die Frankfurter Rundschau mit 28 Redakteuren fortführen. Die meisten Mitarbeiter werden aber ihren Arbeitsplatz verlieren. Ohne die Zustimmung des Kartellamts wäre die Frankfurter Rundschau zum 1. März eingestellt worden.
Die ehemalige Führungsriege des Bankhauses Saal-Oppenheim muss sich seit heute vor dem Landgericht Köln wegen schwerer Untreue verantworten. Neben den 4 ehemaligen persönlich haftenden Gesellschaftern musste auch der Immobilienunternehmer Esch erscheinen. Ihm wird Untreue in besonders schwerem Fall und Beihilfe dazu vorgeworfen. Die Angeklagten sollen die einst größte europäische Privatbank um fast 150 Millionen Euro geschädigt haben. Saal-Oppenheim war nach Milliardenverlusten 2010 von der Deutschen Bank übernommen worden.
SPD-Chef Gabriel ist wenige Tage nach Kanzlerin Merkel in die Türkei gereist. Zum Auftakt ging es heute vor allem um den Syrien-Konflikt. Gabriel informierte sich über die Situation syrischer Bürgerkriegsflüchtlinge und besuchte die Bundeswehreinheiten, die den NATO-Partner Türkei vor Raketenangriffen aus dem Nachbarland schützen sollen. Von morgen an sind politische Gespräche in Ankara geplant.
Die deutschen Soldaten in der Türkei können sich über mangelnde Aufmerksamkeit derzeit nicht beklagen. Heute besuchte der SPD-Vorsitzende die Patriot-Einheiten in Südostanatolien. Zuletzt waren der Verteidigungsminister und die Kanzlerin hier gewesen. Zuvor hatte Gabriel ein Flüchtlingscamp in Kilis an der türkisch-syrischen Grenze besucht. 13.500 Bürgerkriegsflüchtlinge leben hier in Containern. Schätzungsweise 50.000 warten hinter der Grenze, um in die Türkei zu gelangen. Die 17-jährige Rava kam vor 2 Monaten. Ich bin mit allen Frauen meiner Familie vor Assads Truppen geflohen. Die Männer sind geblieben. Meine Schule, alles ist zerstört. Assad hat Raketen, die er gegen uns einsetzt. Die Europäer diskutieren derweil im Weltsicherheitsrat, sagt dieser 50-Jährige verbittert. Sie wollen kein Asyl in Deutschland, kein Geld, sondern Waffen für die Opposition.
Also ich glaube, wir dürfen nicht zum Waffenhändler werden, sondern wir müssen helfen, sichere Gebiete zu schaffen und dafür die internationale Gemeinschaft endlich dazu zu bewegen, das zu tun.
Eine Schutzzone für die Flüchtlinge, darüber will er auch übermorgen mit dem türkischen Premier reden.
Eines ist unverkennbar, die Menschen hier können nicht verstehen, warum der Westen die syrische Opposition nicht offensiver unterstützt. Ein Ansinnen, das angesichts der Zersplitterung und der Unübersichtlichkeit der syrischen Opposition nicht nur in Deutschland auf Skepsis stößt.
Die EU-Staaten haben nach zähen Verhandlungen eine Reform der Fischereipolitik auf den Weg gebracht. Die zuständigen Minister einigten sich unter anderem auf eine Regelung zum sogenannten Beifang. Dabei geht es um unerwünscht gefangene Fische, die wieder zurück ins Meer geworfen werden. Ihre Menge soll in 5 Jahren auf 7% begrenzt werden. Das Europäische Parlament muss der Reform noch zustimmen. Chuck Hagel ist der neue Verteidigungsminister der USA. Der Wunschkandidat von Präsident Obama legte im Pentagon seinen Amtseid ab. Hagel sagte, die USA stünden vor enormen Herausforderungen. Sein Land wolle sich weltweit engagieren, aber anderen Ländern nichts vorschreiben. Obamas Entscheidung für den Republikaner stieß ausgerechnet in Hagels eigener Partei auf Widerstand. Erst nach wochenlangem Streit gab der Senat gestern grünes Licht für die Personalie. Der Schriftsteller und ehemalige Widerstandskämpfer Stefan Essel ist tot. Der Autor des kapitalismuskritischen Bestsellers Empört euch starb in der vergangenen Nacht im Alter von 95 Jahren in Paris. Politiker und Intellektuelle würdigten Essel als großen Humanisten und Kämpfer für soziale Gerechtigkeit.
Immer streitbar bis ins hohe Alter. Stefan Essel, 1917 in Deutschland geboren. 7 Jahre später wird Frankreich seine Heimat.
Ich bin in Berlin geboren und das bedeutet etwas, denn ein kleiner Berliner bleibt immer ein kleiner Berliner. Etwas frech, nicht wahr?
Gegen die Nazis kämpft er in der französischen Résistance im Widerstand, wird in deutsche Konzentrationslager deportiert, unter anderem nach Buchenwald. Stefan Essel gelingt die Flucht. Nach dem Zweiten Weltkrieg macht er Karriere als französischer Diplomat, ist einer der 12 Autoren der UN-Menschenrechtscharta. Sein fulminanter Essay Indignez-vous, empört euch, macht ihn 2010 weltberühmt. Das kleine Protestbuch wird zu einer Art Bibel für Anhänger der Occupy-Bewegung.
Ich setze mich jetzt ein, immer wo auch immer Menschenrechte und die ursprünglichen Werte, mit denen ich groß geworden bin, verletzt sind.
Ein lebenslanges Engagement. Was er sagte, hatte Gewicht.
Im DFB-Pokal-Viertelfinale kommt es in einer guten Viertelstunde zum Klassiker Bayern München gegen Borussia Dortmund. Beide Teams plagen Verletzungssorgen. Die letzten Begegnungen in der Bundesliga und im DFB-Pokal konnten die Borussen für sich entscheiden. Das Erste überträgt das Spiel nach dieser Tagesschau.
Vor wenigen Minuten in der Münchner Arena angekommen, muss Dortmunds Trainer Jürgen Klopp kurzfristig auf seinen Abwehrchef Mats Hummels verzichten. Die Münchner ohne Franck Ribéry sind nach ihrer Durststrecke gegen den BVB hoch motiviert.
Ich denke, dass meine Mannschaft so viel Selbstbewusstsein hat und so viel Vertrauen in die eigene Leistung, dass wir das Spiel gewinnen können.
Die Bayern haben noch eine Rechnung mit dem Meister offen. Im Pokalfinale 2012 haben die Borussen den Rekordmeister mit 5:2 gedemütigt. Ganz so einfach wird es heute sicher nicht. Der BVB trotzdem selbstbewusst.
Es gibt ja wenige Mannschaften in Europa, die möglicherweise besser sind als Bayern München. Aber es gibt schon ein paar, die auch nicht so schlecht sind. Und einige davon haben wir schon getroffen. Und die hatten auch schon mehr Spaß als an dem Tag, an dem sie gegen uns spielen mussten.
Die beiden besten deutschen Mannschaften sind bereit für den großen Schlagabtausch im Pokal-Viertelfinale.
Und hier die Lottozahlen. 5, 6, 16, 25, 28, 33, Zusatzzahl 10, Superzahl 9, die Gewinnzahl im Spiel 77, 8, 6, 9, 6, 8, 6, 5, die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 8, 1, 0, 2, 9, 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Grau in Grau. Seit mehr als 60 Jahren war kein Winter so trüb wie dieser. Das teilte der Deutsche Wetterdienst heute nach einer ersten Auswertung mit. Von Anfang Dezember an gab es nur etwa 96 Sonnenstunden. Für die Meteorologen geht der Winter bereits morgen zu Ende. Wie das Wetter dann wird, dazu unsere Vorhersage für Donnerstag, den 28. Februar.
Hoher Luftdruck sorgt in Deutschland für ruhiges, morgen aber vielerorts noch für trübes Wetter. Da trockenere Luft aus Norden die feuchte Luft vertreibt, wird sich am Wochenende wieder öfter die Sonne zeigen. Heute Nacht gibt's verbreitet Wolken oder Nebel, hier und da fallen ein paar Tropfen oder Flocken, im Norden zum Teil klar und morgen kann sich vor allem dort die Sonne zeigen. Im übrigen Land meist stark bewölkt, besonders im Bergland auch neblig trüb, dort ist etwas Schneegriesel möglich, sonst nur vereinzelt ein wenig Sprühregen. Der Wind weht schwach bis mäßig, an den Küsten auch frisch aus unterschiedlichen Richtungen. An Spree, Rhein und Main heute Nacht 1 bis 2 Plusgrade, sonst 0 bis -5 Grad. In höheren Lagen morgen um den Gefrierpunkt, im Emsland bis +7 Grad. Am Freitag in der Mitte und im Süden noch viele Wolken, hier und da ein wenig Regen oder Schnee. Im Norden setzt sich zunehmend die Sonne durch. Am Wochenende insgesamt freundlicher und milder. Vor allem im Nordosten muss mit etwas Regen gerechnet werden.
Wir melden uns wieder gegen 21.20 Uhr in der Halbzeitpause des DFB-Pokalspiels mit Ingo Zamperoni und einer Kurzausgabe der Tagesthemen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.